Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Lukas 1, die Verse 46 bis 55. Lukas 1, 46 bis 55. Das ist der sogenannte Lobgesang der Maria, als sie ihre Verwandte Elisabeth besucht. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, dass er gedenke der Barmherzigkeit, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Ich habe durch Predigt das Thema gegeben, die großen Taten Gottes. Die großen Taten Gottes. Über diese großen Taten Gottes gibt es eine nette Anekdote aus dem 9. Jahrhundert. Im berühmten Kloster St. Gallen lebte damals ein Mönch mit dem Namen Notger. Also von 840 circa Geburtsjahre war damals meistens nicht so ganz genau bekannt, gestorben 912. Das Bild zeigt ihn aus einer zeitgenössischen Miniatur aus St. Gallen, also das war gewissermaßen ein Porträt der damaligen Zeit. Im Herzogtum Alemannien war Notker um 840 als Sohn eines Adeligen geboren und schon früh wurde er zur Erziehung diesem berühmten Kloster St. Gallen übergeben. Wegen einer Behinderung konnte er Worte nur mühsam aussprechen und bekam deshalb den Beinamen der Stammler. Das hinderte ihn aber nicht daran, der beste Schüler seines Klosters und ein angesehener Lehrer und Theologe in ganz Frankreich zu werden. Über seinen Vater war er mit dem Geschlecht der Karolinger verwandt und selbst Kaiser Karl der Dicke erbat sich bisweilen in Gewissenskonflikten und Angelegenheiten des Reiches den Rat dieses Verwandten im Kloster St. Gallen. Eines Tages nun hat sich der besagte Kaiser Karl der Dicke in St. Gallen zum Besuch angemeldet. In seinem Gefolge war auch der Hofkaplan, ein eitler und hochmütiger Mensch, der sich auf seine vermeintliche Gelehrsamkeit viel einbildete. Und er kam nun nach St. Gallen mit dem Ziel, Notker, diesen berühmten Gelehrten, vor den anderen bloßzustellen. Er hat seinem Gefolge gesagt, er wolle diesem Lehrer eine Frage vorlegen, die er mit Sicherheit nicht beantworten könne. Und nun trat Karl der Dicke mit dem Gefolge ein in der Bibliothek. Wie so häufig saß Notker beim Lesen der Heiligen Schrift vertieft. Der Hofkaplan drängte sich vor. In scheinbarer Ehrfurcht und Bewunderung sagte er: Ehrwürdiger und hochgeehrter Bruder, der du tief in die Geheimnisse Gottes eingedrungen bist, sage, was tut der Ewige in diesem Augenblick im Himmel? Notker hat den Heuchler sofort durchschaut und erkannt, was gespielt wird. Er fuhr mit dem Zeigefinger einige Zeilen der kostbaren Handschrift der Bibel entlang, in der er studiert hatte, und dann antwortete er: Er tut, was er immer getan hat. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Und dann wandte er sich wieder dem Studium der Heiligen Schrift zu, während der Hofkaplan zum Ergötzen seiner Bekleidung wie ein gescholtener Bube davonzog. Diese Geschichte führt uns humorvoll ein ins Thema der heutigen Predigt mit der Frage: Was tut Gott? Was tut Gott? Wir könnten es genauso zugespitzt formulieren wie der Hofkaplan: Was tut Gott in diesem Augenblick im Himmel? Was macht Gott am 4. Advent 2008? Er tut, was er immer getan hat. Er vollbringt gewaltige Taten. Wahrscheinlich hat Notker gerade in unserem Predigtext gelesen, denn er zitiert ja mit seiner Antwort daraus die Verse 51 und 52. In diesen Versen des Predigtextes bricht Maria aus in ein gewaltiges Lob der großen Taten Gottes. Meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich Gottes meines Heilens. Großes hat der Mächtige an mir getan. Sie selbst ist ja als ein Werkzeug Gottes auserwählt für seine gewaltigen Taten, die er vollbringen will zum Heil der Menschen. Im Lateinischen heißt erheben magnificare, wörtlich groß machen. Von daher, einige wissen, hat dieser Abschnitt den Titel erhalten, das Magnificat, die Großmachung Gottes. Wichtig dabei ist, Maria macht nicht sich selber groß, sondern Maria macht den Herrn groß. Da kann natürlich mit Recht die Frage aufkommen, wie können wir Niedrigen überhaupt den Herrn erheben und groß machen? Können wir denn irgendetwas zur Größe Gottes beitragen? Natürlich nicht. Wer wären wir, dass wir Gott erheben, erhöhen und groß machen könnten? Wir können verkündigen und loben, wie groß und hoch erhaben Gott ist. Und genau das ist hier natürlich gemeint. Die Größe Gottes mit unseren Worten, mit unserem Leben zu preisen. Das müssen wir unbedingt im Blick haben, wenn wir auch etwa die neueren schönen Anbetungslieder singen, wie Ich erhebe dich oder ähnliches. Gott wird natürlich nicht größer dadurch, dass wir ihn erheben und loben. Unser Lob ist nichts anderes als die staunende Antwort auf seine großen Taten. Aber diese großen Taten sollen und dürfen wir verkündigen. In diesem Sinn haben übrigens auch Zeugnisse in der Gemeinde und im Gottesdienst ja ihren Sinn und ihre Berechtigung. Ich weiß um die Gefahr von Zeugnissen. Die Gefahr ist groß, dass der, der Zeugnis gibt, sich selbst mit seinen geistlichen Erfahrungen und Erlebnissen in den Mittelpunkt rückt und sich gewissermaßen beweihräuchert. Solche Zeugnisse rauben Gott die Ehre und sind fehl am Platz. Aber Zeugnisse, in denen wirklich die großen Taten Gottes gepriesen werden, wo es darum geht, Gott groß zu machen, die sollten im Gottesdienst immer wieder auch Platz haben. Denken wir an die Pfingstpredigt und wie die Zuhörer am Pfingstsonntag auf das reagieren, was sie hören. Apostelgeschichte 2,11, sie sagen, wir hören sie, nämlich die Apostel, die großen Taten Gottes preisen. Die großen Taten Gottes preisen. Dazu sind wir als Gemeinde da, liebe Geschwister, dass wir miteinander die großen Taten Gottes preisen. Und dass wir sie, wo wir sie erleben, auch uns gegenseitig zur Erbauung, zur Freude, zur Ermutigung weitersagen, dass andere in dieses Lob der großen Taten Gottes fröhlich mit einstimmen können. Im Lobgesang Marias wird nun einiges erwähnt von dem, was Gott tut. Erstens, er sieht das Niedrige an. Vers 48, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Auf die Schnelle könnte das wie Eigenlob klingen. Ich werde glücklich gepriesen. Aber wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir, dass Maria den rechten Blick hat. Warum wird sie glücklich gepriesen? Weil der Herr sie angesehen hat. Und das, liebe Geschwister, stimmt in der Tat glücklich. Zu preisen ist, wen der Herr ansieht. Denn das heißt Gnade, das heißt die Liebe, das heißt die Zuwendung Gottes erfahren, wenn Gott einen Menschen ansieht, sich ihm zuwendet. Das Gegenteil lesen wir etwa in Jesaja 1, Vers 15. Da kritisiert Gott die oberflächlichen und falschen Gottesdienste seines Volkes Israel und sagt, und wenn ihr die Hände ausbreitet, nämlich zum Gebet, erhebend ausbreiten, wenn ihr die Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Das ist das Gegenteil. Ob Gott ansieht oder die Augen verhüllt. Selig, wen Gott ansieht. Das ist das Erste, warum Maria so begeistert ist. Gott sieht sie an, sie die Unwürdige, die Niedrige, armselig, gering, unbedeutend, heißt das griechische Wort. Nein, sie war nicht unbefleckt, ohne Erbsünde empfangen, Das sind falsche Lehren. Maria war genauso sündig, genauso niedrig und unwürdig wie wir alle. Es ist nicht ihr Verdienst, dass sie angesehen wird, es ist allein Gottes Gnade, dass er sie ansieht. Wenn man aus dem anderen den Umkehrschluss zieht, dass man Maria groß macht, dann stellt man diese Botschaft auf den Kopf. Gott neigt sich herab zu den Geringen. Er kommt nicht im Palast in Jerusalem zur Welt, sondern im Stall. Er begegnet nicht zuerst dem Herodes, den Schriftgelehrten, den Pharisäern, dem Hohen Rat. Er begegnet zuerst den Hirten. Und dann den Weisen aus dem Morgenland. Das sind ja keine Könige, wie die irrenführende Bezeichnung im Volksmund von den heiligen drei Königen sagt. Es waren Magiere, Zauberer, Heiden, Ungläubige. Ja, wir können es gar nicht scharf genug sagen, die kamen aus dem Morgenland, die kamen aus dem babylonischen Umfeld. Das war überhaupt das Kernland gottwidrigen Heidentums. Zauberei, Götzendienst, Sterndeuterei, alles, was Gott nicht gefallen hat, all das repräsentieren diese Weisen aus dem Morgenland. Also mit diesen Weisen aus dem Morgenland kommt die Abordnung der Heidenvölker, die wegen ihres Aberglaubens und ihrer Zauberei ganz und gar verwerflich und unwürdig sind. Und sie dürfen mit als Erste an der Krippe stehen und anbeten. Das ist das Gewaltige. Gott sieht an das Niedrige, das Unwürdige, das eigentlich gar nicht zu ihm passt, mit dem er in seiner Heiligkeit überhaupt nichts zu tun haben sollte. Das darf kommen, das wird angesehen, um in der Begegnung mit ihm neu zu werden. Wo die Niedrigkeit und die Unwürdigkeit des Menschen nicht mehr mit Nachdruck verkündigt wird, haben wir heute leider vielfach in der Verkündigung. Wo jeder bleiben kann, wie er ist, da ist die Verkündigung von vornherein auf einem ganz falschen Gleis. Gott sieht das Niedrige an. Und er sieht es an, um große Dinge gerade am Niedrigen zu tun. Das ist das Zweite. Er tut große Dinge an uns. Vers 49. Denn der Mächtige hat große Dinge an mir getan. Wenn ich dieses Wort höre, dann muss ich immer wieder an eine Evangeliumschristen-Baptisten-Gemeinde in Neuwied denken. Das war eine der Gemeinden, mit denen wir dort engeren Kontakt hatten. Und diese Aussiedlergeschwister hatten, ähnlich wie bei uns ja auch am Eingang in ihrem Gemeinderaum den Schriftzug angebracht: Der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Und ich habe mich eigentlich jedes Mal, wenn ich da in diesen Gemeinderaum hineingegangen, unter diesem Schriftzug durchgeschritten bin, gefragt, was mag diesen Geschwistern ganz besonders vor Augen gestanden haben, als sie sich entschieden haben, diesen Schriftzug über den Eingang ihres Gemeinderaums zu setzen. Sicher haben sie das, wie Gott sie nach Deutschland geführt hat, wie er ihnen hier eine neue Heimat geschenkt hat, wie sie sich auch als Gemeinde wieder sammeln konnten, ganz ähnlich erfahren, wie das hier in der Eichenau auch der Fall war. Einfach eine Führung und ein großes Wunder Gottes. Woran können wir, liebe Geschwister, heute denken bei diesem Wort? Der Herr, der Mächtige, hat große Dinge an mir getan. Wir hören ja den Lobgesang der Maria hoffentlich nicht nur als solche, die die großen Taten Gottes aus dem Leben anderer kennen. Das wäre schade. Es kommt doch darauf an, dass wir sagen können, wie Maria: Der Herr hat Großes an mir getan. Dass wir zu denen gehören, die in der lebendigen Gemeinschaft mit Gott leben und in ihrem Alltag davon erfahren, wie Gott machtvoll, gnädig ansieht und handelt. Blicken wir zurück auf unser Leben. Im Blick auf wie viele Situationen können wir voller Freude sagen: Der Herr hat Großes an mir getan. Was geht uns auch durch den Kopf im Blick auf unsere Gemeinde? Vielleicht steht uns da ja weniger Großes vor Augen. Die Gemeinde hat ja auch viel Schweres erfahren in den letzten Jahren. Und vielleicht ist im Blick darauf bei manchem eher Niedergeschlagenheit, Müdigkeit und Verzagtheit da als Freude und Dankbarkeit. Aber wir haben neulich im Bibelgesprächskreis darüber gesprochen, wenn wir im Blick auch auf manches Schwere in der Anfechtung sind, ist das keine Katastrophe. Im Gegenteil. Solange wir mit wachem Blick auch das schmerzliche und richtende Eingreifen Gottes wahrnehmen, solange wir darunter leiden. Und solange deshalb Anfechtung da ist, weil wir darunter leiden, solange ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Wir hatten gehört, schwierig wird es erst dann, wenn keine Anfechtung mehr da ist. Wie Luther gesagt hat, die größte Anfechtung ist es, keine Anfechtung zu haben. Not ehrlich zu sehen. Zu sehen, ehrlich und realistisch, dass Gott auch auf manche Gebete nicht so geantwortet hat, wie wir es erhofft hatten, ist kein Problem. Solange wir mit dieser Not weiter vor Gott stehen und nicht nachlassen und auf seine Hilfe warten und an seinen Verheißungen festhalten. Eine solche Anfechtung gehört zur Jesus-Nachfolge dazu. Und wenn uns solche Anfechtung zu Jesus und ins Gebet treibt, dann dürfen wir auch für die Zukunft Großes vom Herrn erwarten. Ich denke an einen Abschnitt von Charles Haddon Spurgeon, den dieser zwar nicht zu unserem Text, sondern zu Jesaja 30, 15 geschrieben hat, aber es trifft auch in unsere Situation hinein. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Denn wer stille ist und vertraut, der erfährt die großen Taten Gottes. Spurgeon schreibt, es ist immer Schwäche, sich selbst zu plagen und zu quälen, zu zweifeln und zu misstrauen. Versinken, weil wir um uns schlagen. Und wir könnten doch schwimmen, wenn wir glaubten. Wenn wir doch stille wären und wüssten, dass der Herr Gott ist. Hätten wir doch die Gnade, auf Gott zu vertrauen. Der Herr, unser Gott, muss die Seinen verteidigen und befreien. Er kann seine feierlichen Erklärungen nicht zurücknehmen. Wir dürfen gewiss sein, dass jedes seiner Worte unwandelbar bleibt, wenn auch die Berge weichen sollten. Er verdient, dass wir ihm vertrauen, und wenn wir im Vertrauen auf ihn stille würden, könnten wir so glücklich sein wie die Seelen vor dem Thron. Komm, meine Seele, werde wieder ruhig in der Gegenwart des Herrn. Wir dürfen still werden in unseren Anfechtungen und Zweifeln, zu ihm fliehen, und er tut große Dinge an uns, denn er kann nicht anders. Damit sind wir beim dritten und letzten. Denn Gott tut, Gott muss tun, wie er geredet hat in seinem Wort. Vers 55, er tut, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Gott handelt so, wie er es in seinem Wort gesagt hat. Das Wort, wir kennen wahrscheinlich alle aus Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, so hat Luther übersetzt. Luther hat richtig übersetzt, aber wie er es sich manchmal herausgenommen hat, er hat frei übersetzt. Wörtlich heißt es eigentlich, nicht ohnmächtig wird jedes Wort sein, das von Gott kommt. Und wer sich mit Deutsch ein bisschen auskennt, eine doppelte Verneinung ist eine ganz besonders bekräftigte Aussage, gewissermaßen mit drei Ausrufezeichen dahinter. Nicht ohnmächtig wird jedes Wort sein, das von Gott kommt. Nicht ohnmächtig. Denn jedes Wort Gottes hat Macht, alles zu wirken, was es sagt. Und was tut Gott? Er hält sein Wort. Gott macht sein Wort wahr. Ich habe ja auch schon manches Kritische gesagt im Blick auf unsere charismatischen Geschwister. Und das hat leider auch seine Berechtigung. Es muss aber auch das Gute gesagt werden. Das dürfen wir von unseren charismatischen Geschwistern lernen. Sie erwarten die großen Taten Gottes für ihr persönliches Leben. Sie erwarten die großen Taten Gottes für ihre Gemeinden. Und trotz viel Schwärmerei, die sich damit einschleicht, erfahren sie auch viel von den großen Taten Gottes, weil sie Gott beim Wort nehmen. Weil sie darauf vertrauen, Gott macht sein Wort wahr. Das zeichnet sie aus. Und das dürfen wir von ihnen lernen. Ich habe vor Jahren gelesen, dass sich unsere christlichen Vorfahren teils sogenannte antithetische Schriften zugelegt haben. Was heißt das? Eine These ist ein Satz, eine Satzung, eine Behauptung oder Vermutung, die in den Raum gestellt wird. Zum Beispiel, nehmen wir ein ganz harmloses Bild. Der eine sagt, dieses Mädchen ist 4 Jahre alt. Ist eine These, eine Behauptung. Jetzt kommt die Antithese, der andere daneben sagt, ich habe gestern mit seiner Mutter geredet, die hat gesagt, es ist 5 Jahre alt. Da steht also die These und die Gegenthese.
Das ist die Gegensetzung, die Gegenbehauptung, die Antithese.
Und genau zu solchen Gegenthesen haben sich die Väter zum Teil antithetische Schriften zugelegt. Das heißt, sie haben Worte der Schrift gesammelt, die sie den Dunkelheiten, dem Schweren, dem Verzagen und der Versuchung entgegengesetzt haben. Beispielsweise, wir tun das übrigens auch, ohne uns dieser Form bewusst zu sein, wenn wir krank sind und eine Not haben, dann kommen wir zu Gott und wir beten oft: Herr, du hast gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja? Der These, der Setzung unserer Krankheit, unserer Not, setzen wir die Gegenthese Gottes entgegen. Der Herr hat gesagt, ich bin dein Arzt. Ja? Es tritt der einen Behauptung der Not, der Krankheit entgegen. Oder wenn wir auch auf manches Kleine und Geringe in unserer Gemeinde hinschauen, dann setzen wir dem entgegen: Herr, du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, wir müssen keine 500 sein, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder wenn manche Not über uns hereinbricht, dann setzen wir dem das Wort Gottes entgegen: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, selbst wenn es um uns her so bebt und wackelt, dass nichts mehr an unserer Existenz zu tragen und Halt zu geben scheint. Dann soll doch deine Gnade nicht von mir weichen und der Bund deines Friedens nicht hinfallen. So sagt uns Gott zu. Das sind Antithesen. Den Wirklichkeiten, den Bedrängnissen des Lebens, das Wort Gottes entgegensetzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Genau kennen. Wenn alles glatt läuft, dann hilft auch ein oberflächlicher Glaube, der das Wort Gottes wenig kennt. Dann brauchen wir es nicht wirklich. Wir sehen es nicht. Aber wenn uns die Not am Kragen packt und schüttelt, liebe Geschwister, dann kommt alles darauf an, dass wir wissen, welches Wort Gottes, welche Verheißung gilt heute in dieser Not. Dann muss ich wissen, welches Wort Gottes ich meiner Situation entgegenhalten darf und wo ich der Erfüllung gewiss sein darf. Wenn uns etwa die Not anficht, wie ich schon gesagt hatte, wegen der Niedrigkeit unserer Gemeinde, wie ungering, wie unwürdig wir vor dem Herrn dastehen, nehmen wir einige Worte aus unserem Predigtext, Vers 48, dürfen wir dagegen setzen: Er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, auf die Niedrigkeit. Wenn uns Not anficht wegen unserer eigenen Sünde, unseres Versagens, dürfen wir Vers 50 dagegen setzen: Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Wenn wir unsere eigene Ohnmacht ansehen angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, dann dürfen wir Vers 51 dagegen setzen: Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Es kommt doch nicht auf unsere Macht an, auf unsere Stärke. Er hat Macht geübt. Es kommt darauf an, dass er da ist. Und wenn wir von der Sorge gepackt sind, ob wir für morgen oder für das nächste Jahr noch alles Nötige zum Leben haben werden, dann dürfen wir dieser Sorge das Wort entgegensetzen aus Vers 53: Hungrige hat er mit Gütern gesättigt. Das Magnificat der Maria, liebe Geschwister, ist ein Lied des Glaubens. Und über den Glauben hat Calvin gesagt, dass er nichts anderes ist als ein Platz machen den göttlichen Verheißungen, damit sie in uns ihre Wirkungen hervorbringen können. Halte das für eine wunderbare und außerordentlich anschauliche Formulierung. Ein Platz machen den göttlichen Verheißungen. Das heißt, ganz praktisch, wir räumen die Ängste und Sorgen in unserem Denken auf die Seite. Wir können sie nicht einfach abschalten und verdrängen. Einen solchen Knopf haben wir nicht. Aber wir können sie auf die Seite räumen. Und wir machen in unserem Denken, in unserem Herzen Platz für die Verheißungen. Es geht aber übrigens, das werdet ihr auch schon selber gemerkt haben, immer nur in der richtigen Reihenfolge. Wir können nicht versuchen, erst Platz zu machen und dann die Verheißungen Gottes reinzulassen. Schaffen wir in aller Regel nicht, sondern der Weg ist der umgekehrte. Indem wir mitten in all unseren Nöten zum Herrn kommen und uns an seine Verheißungen halten, erleben wir, wie diese Verheißungen sich in unserem Denken ausbreiten. Und dann die Nöte und die Ängste und die Sorgen an den Rand drängen. Ich hatte vor einigen Tagen Telefonat mit einer Frau fern irgendwo aus Deutschland, die Schweres in ihrem Leben mitgemacht hat und die stark traumatisiert ist und seit Jahrzehnten an solchen traumatischen Ängsten leidet.
Sie war in psychotherapeutischer Behandlung, hat vieles in Anspruch genommen, nichts hat geholfen. Und ich habe ihr nur den einen Rat geben können, habe gesagt, lesen Sie viel in der Bibel. Lesen Sie viel in der Bibel und füllen Sie Ihr Denken mit den guten Verheißungen Gottes. Dass nicht die Sorgen und die Traumata und alles mögliche andere sich breit macht und sich ausdehnen darf und unser Denken beherrschen, sondern dass wir Gottes Wort in unser Herz, in unser Denken füllen. Und dann drängt das die anderen Dinge an den Rand. Gewiss, das erfahren wir am einen Tag stärker und am anderen Tag schwappen die Ängste und die Sorgen auch wieder über uns zusammen. Das ist ein Kampf der Nachfolge. Aber vom Grundsatz ist das der Weg. Und wer so in dem lebt, was der Herr versprochen hat, der kann dann immer wieder auch in Jubel und Lobgesang ausbrechen und sich und andere damit stärken. Wilhelm Busch berichtet, wie er einmal in der Zeit des Dritten Reichs eine Wanderung durchs Schwäbische Land gemacht hat. Seine Mutter stammte ja von der Schwäbischen Alb, von Hülpen bei Bad Urach. Und bei dieser Wanderung besuchte er in einem kleinen Dorf einen Kaufmann. Das war auch ein treuer Zeuge Jesu. Als nun Busch dort angekommen war, legte er auch gleich los mit dem, was ihm so alles auf dem Herzen lag und ihn beschwerde. Und das war in der Not des Dritten Reichs natürlich einiges. Er sprach von der Unterdrückung des Evangeliums, von dem Unrecht, das er auch selber erlebt hatte und von all dem Schlimmen, das sonst im Reich und in der Welt geschah. Auf einmal hat ihn der Bruder unterbrochen und gesagt, wir wollen doch lieber vom Wesentlichen reden. Wir wollen doch lieber vom Wesentlichen reden. Und worüber haben Sie dann geredet? Über die großen Taten Gottes. Sie haben sich an der Erlösung gefreut, die Jesus für Sie vollbracht hat. Sie haben sich gegenseitig berichtet von den Erfahrungen, die Sie mit der Führung des Heiligen Geistes gemacht haben. Sie haben sich erzählt von all dem Großen, was Sie von Gottes Handeln eben zu berichten hatten und wie Sie so vom Wesentlichen, von den großen Taten Gottes redeten, da wurden auf einmal die Nöte, die sie bekümmerten, die Sorgen, die sie quälten und die Ängste, die sie bedrückten, ganz unwesentlich. Und als Busch weiterzog, dachte er in seinem Herzen, dass doch mein Geist und meine Seele immer mit dem Wesentlichen erfüllt wäre. Liebe Geschwister, das Wesentliche, das sind die großen Taten Gottes, die er an uns getan hat, die er heute an uns tut und auch in Zukunft, an allen, die zu ihm kommen, die stille sind und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Und deshalb wünsche ich auch uns, dass unsere Herzen mit dem Wesentlichen erfüllt sind. Mit der Freude über das Tun Gottes, der unsere Niedrigkeit ansieht, der Großes tut, der sein Wort in unserem Leben wahr macht. Und dass wir in diesen Tagen und allen Tagen unseres Lebens mit Maria singen können, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilens. Und deshalb singen wir auch jetzt als Lied nach der Predigt, freue dich Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Machen wir Platz in unseren Herzen für den Herrn, für seine Verheißungen und freuen uns auf seine großen Taten. Amen.